Merci. Mega lieb. Hey, mega schön, dass ihr da seid. Mega schön, dass ihr die Maske abzieht auf der Bühne. Es geht ein bisschen heiß gerade da unten. Ich möchte kurz beten. Jesus, ich liebe dich so sehr. Wir lieben dich, Jesus. Und danke, dass du heute Morgen da bist. Wenn du nicht da wärst, dann wüssten wir gar nicht, warum wir hierher kommen. Es macht alles keinen Sinn, Jesus, wenn du nicht da bist. Und ich bitte wirklich darum, dass du heute Morgen zu uns redest, dass du diesen Raum füllst mit deiner Gegenwart, Gott, und dass wirklich jede einzelne Person da innen persönlich von dir darf hören. Amen. Hey, ich möchte eine kurze Story mit dir teilen. Und in dieser Story geht es um den Max. Heißt irgendjemand hier den Max? Gut, ich habe noch gedacht, ich probiere einen Namen zu nehmen, wo gerade niemand drin hockt. Aber der Max entscheidet sich für 2 Monate in ein Hotel zu gehen und dort zu leben. Und dann fährt er her, parkiert sein Auto, macht ein Check-in, holt seine Schlüssel, läuft ins Zimmer rein und findet, hey, das sieht ja richtig gut aus. Gefällt mir. Schöne Terrasse, gute Aussicht auf den See und auf die Berge. Die Räumlichkeiten sind gross und hell und alles schön. Aber eigentlich können wir doch ein bisschen mehr rausholen aus diesem Zimmer. Zum Beispiel noch ein Whirlpool auf der Terrasse oder ein bisschen schönere Möbel als IKEA-Möbel. Und so geht er auf den Hotelmanager zu und spricht so und sagt, hey, schönes Hotel, super Zimmer. Aber ich habe mich gefragt, könnte man da ein paar Sachen updaten? Und der Hotelmanager sagt ihm, hey, ich verstehe euch absolut. Ihr seid nicht der erste Gast, der das sagt. Und jetzt ist es so, ihr dürft das gerne machen. Aber wir übernehmen das nicht für euch. Also ihr dürft das gerne selber zahlen und selber organisieren. Und dann ist das kein Problem. Und der Max überlegt sich das und denkt, ja, also, dann kann ich ja das Zeug wieder mitnehmen, oder wenn ich nach 2 Monaten auschecke. Und dann sagt der Hotelmanager, ja, da gäbe es eben noch etwas. Wir haben da so eine Regel in unserem Hotel. Und zwar alles, was da reinkommt, wird zu unserem Eigentum. Also ab dem Moment, wo ihr etwas reinbringt, dürft ihr es leider nicht mehr mit rausnehmen. Und der Max denkt, okay, schade. Aber dann schaue ich doch mal, was ich jetzt mit dieser Info mache. Am Abend geht er mit seinen Kollegen ein Bier trinken, teilt ihnen die Story und die Kollegen finden, also Max, spinnst du? Du wirst so viel Geld ausgeben und so viel Zeit investieren, um Zeug zu kaufen, wenn du eh nur 2 Monate in diesem Hotel bist und Sachen dann gar nicht dürftest mit heimnehmen. Und der Max sagt, ja, das ist aber eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, ich bin ganze 2 Monate in diesem Hotelzimmer und ich möchte sie eigentlich geniessen können. Auf jeden Fall geht er dann ins Hotelzimmer und hat seine erste Übernachtung dort. Am nächsten Morgen steht er auf und findet, oh, ich mache es, ich werde es jetzt anpacken. Und dann geht er sich mega coole Sachen kaufen. Grosse Fernseher, super Soundanlage, natürlich der Whirlpool auf der Terrasse, ein paar Designermöbel und persische Teppiche und ein Kronleuchter und alles, was er sich wünscht und vorstellt. Und so hat er ein mega schönes Hotelzimmer und genießt die 2 Monate mega. Und nach 2 Monaten, wo es Zeit ist zum Auschecken, dreht er sich noch einmal um, läuft durch das Zimmer, schaut nochmal alles an, checkt aus und läuft leer wieder raus. Und vielleicht denkst du, hey, absurd. Das ist ja völlig absurd. Warum würde man das überhaupt machen? Und du hast natürlich recht. Und doch finde ich, es ist ein mega gutes Bild für unser Leben. Weil auch wir sind eigentlich nur für eine begrenzte Zeit da. Und das wissen wir ja alle, dass wir eines Tages werden sterben und die Erde verlassen. Und doch wollen wir ja ein gutes Leben und doch wollen wir das Beste daraus machen. Und da stellt sich die Frage, was hat er wirklich Wert im Leben, wenn wir wissen, dass wir nichts mitnehmen können, wenn wir die Welt verlieren. Und das ist eben das Thema vom Prediger, das wir heute zusammen anschauen. Das Buch Prediger ist im Alten Testament, gehört zu der Weisheitsliteratur, zusammen mit Hiob oder das Hohelied, das Joel nächste Woche mit euch anschaut. Und Sprüche, wo vom gleichen Verfasser kommt. Und ich glaube, es ist noch ein Teil der Psalmen. Und in diesem Buch befasst sich eben der Verfasser mit der Frage, was hat wirklich Wert im Leben? Um was geht es in diesem Leben? Vielleicht, ich weiss auch nicht, wo du im Moment gerade stehst, gell? Ich glaube, es gibt Zeiten im Leben, wo man sich mehr mit dieser Frage auseinandersetzt als andere. Vielleicht, wenn man gerade ein Tief hat oder wenn man durch Lebensveränderungen geht. Das wäre mein Fall. Die meisten von euch wissen es ja. Ich war ein Jahr lang in Amerika gewesen. Und ich muss sagen, es war natürlich ein mega cooles Abenteuer, aber irgendwo auch herausfordernd. Weil bevor ich gegangen bin, hatte ich schon so Momente, wo ich dachte, was mache ich da eigentlich? Ich lasse alles zurück. Meine Wohnung, meine Freunde, meine Familie, meine Finanzen, weil in Amerika es nicht arbeiten mit dem Studentenvisum. Mein Traumjob, meine Karriere, meine Church. Alles, was ich so kenne und liebe, hinterlasse ich, um an einer Bibelschule zu gehen. In Amerika, wo mich niemand kennt, habe ich mal einen Abschluss, den ich irgendwie gross brauchen konnte. Was mache ich da eigentlich? Und dann bin ich in Amerika und habe das Jahr mega genossen. Und als es Zeit war, um zurückzukommen, vor einem Monat, wieder das Gleiche. So, warum gehe ich eigentlich zurück? Warum kann ich wieder arbeiten? Und dann wieder mehr Geld hat, so mehr Geld ausgeben. Um was geht es eigentlich? Und ich habe das Gefühl, egal auf welcher Seite das man steht, egal wo das man steht, muss man sich ja immer wieder fragen, was hat eigentlich einen Wert? Warum mache ich das, was ich mache? Und die Frage, die der Prediger vor ungefähr 3000 Jahren gestellt hat, ist ja heute noch mega aktuell. Was ich dir aber möchte zeigen, ist, der Prediger schreibt es von einer eher, er schreibt das Buch von einer eher pessimistischen, wenn nicht sogar deprimierten Perspektive aus. Also es ist wirklich jemand, der zurückschaut auf sich selber und denkt, irgendwie macht alles keinen Sinn. Ich möchte es kurz mit dir zusammen lesen. Im Prediger 2 sagt er, da begann ich das Leben zu verabscheuen. Alles Tun auf der Welt kam mir unerträglich vor. Denn es ist so vergeblich, als wollte man den Wind einfangen. Auch mein Besitz, für den ich mich mein Leben lang abgemüht hatte, war mir verleidet. Denn ich begriff, dass ich einmal alles meinem Nachfolger hinterlassen muss. Wo ist da der Sinn? Als ich das erkannte, begann ich zu verzweifeln, weil ich mich mein Leben lang so geplagt hatte. Also das klingt ja für mich dann das wirklich eher so wie jemand, der eigentlich recht in einer depressiven Phase ist. Oder er sagt, hey, er verabscheut das Leben, die Welt ist unerträglich, er ist am Verzweifeln und fragt sich wirklich, hey, was hätte das alles sollen? Und ich denke, es ist mega wichtig, wenn wir eben so ein Buch oder lesen oder so eine Perspektive bekommen, dass wir den Kontext anschauen. Weil es wäre mega einfach, das Buch zu lesen und zu denken, okay, ist ein bisschen ein depressiver Typ und auch das gibt es im Leben. Aber ich glaube, es gibt mehr dazu und der Kontext hilft uns ein bisschen zu erklären, wo das der Mann steht, der das geschrieben hat. Mir geht schwer davon aus, dass es der König Salomo war, der das geschrieben hat. Vielleicht kennst du den König Salomo. Er war der dritte König von Israel, der Sohn vom König David. Der David ist ja der, der die meisten Psalmen geschrieben hat und der Mann nach dem Herzen Gottes ist genannt worden. Und sein Sohn, der König Salomo, cooles Foto, gell? Sein Sohn war dafür bekannt, dass er mega weise war. Vielleicht kennst du die Story. Gott ist ihm in einem Traum begegnet und hat ihn gefragt, Salomo, was wünschst du dir? Und er sagt, ich möchte weise sein, ich möchte, dass mein Herz versteht. Und Gott hat so Freude gehabt an dieser Antwort oder an dieser Bitte, dass er ihm gesagt hat, weißt du was, du wirst so weise sein, wie niemand vor dir und kein Mann nach dir. Und dazu wird er noch Reichtum und Macht geben. Also der Salomo, wenn wir seine Story lesen, heutzutage wäre es eine Mischung aus Bill Gates und Oprah und Mark Zuckerberg und Ariana Grande oder was auch immer. Er hat wirklich, er hat alles gehabt. Er war wirklich so weise, so reich, so berühmt, hat so viel Gunst gehabt. Und was wir aber auch wissen, ist, dass er im Verlauf von seinem Leben sich von Gott abgewendet hat. Er hat viele Frauen gehabt. Es steht, und ich habe das nicht erfunden, es steht in der Bibel, dass er 1000 Frauen gehabt hat. Und das sind viele. Und viele ausländische Frauen. Und die ausländischen Frauen haben ihn dazu verführt, andere Götter anzubeten, also ihre Götter anzubeten. Und so ist er wirklich vom Weg abgekommen und hat sich von Gott abgewendet. Und der Prediger, das Buch, das wir heute lesen, das ist sehr wahrscheinlich zu dieser Zeit geschrieben gewesen. Also wirklich gegen Ende von seinem Leben. Ein Mann, der alles hatte, was man sich wünschen kann, der gewusst, was es heisst, alles zu haben in der Beziehung mit Gott, aber auch außerhalb der Beziehung mit Gott, der zurückschaut und denkt, es ist alles vergeblich und alles vergänglich. Und darum eher die Perspektive, die ein bisschen depressiv überkommt oder Reue zeigt. Also, gehen wir mal ins Buch Prediger. Der Hauptgedanke ist, dass alles vergänglich ist. Da wird das hebräische Wort Hebel gebraucht, 38 Mal. Und wortwörtlich heisst es Dampf oder Rauch. Und was damit eben gemeint ist, ist, dass alles vergänglich ist. Eben wie Rauch. Es ist flüchtig, es ist rätselhaft, es ist paradox. Du kannst es wie nicht ganz fassen. Und da sagt der Salomo, hey, ich habe im Fall alles erforscht im Leben. Ich habe wirklich alles ausprobiert, was man kann. Ich habe menschliche Weisheit und Intelligenz gehabt. Ich habe Alkohol gehabt und meine Partys. Ich bin berühmt gewesen. Ich habe grosse Projekte gehabt und mega viel Erfolg. Ich habe viele Frauen gehabt. Ich habe Reichtum gehabt und im Luxus gelebt. Ich weiß, was es ist, geldgierig zu sein. Ich weiß, was es heisst, Macht zu haben. Ich weiß, was es heisst, immer mehr zu wollen und was es heisst, in Extremen zu leben. Aber was bedeutet das alles schon? Und es ist mega spannend, wo Ashi wirklich da drin, dass es ihm Spass gemacht hat. Aber im Nachhinein schaut er zurück und denkt, und was habe ich jetzt davon? Was hat mir das alles gegeben? Und dann fragt er sich auch, was ist der Mensch? Was ist der Mensch schon? Weil all das ist vergänglich. Genau gleich wie der Mensch eines Tages auch wird sterben. Er sagt, der Mensch kommt von Staub und wird wieder zu Staub. Und so hat das alles keinen Wert. Seine Schlussfolgerung dann in Predigt 2. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Da haben wir wieder das Wort vergebens, also Hebel. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Und ab dem Moment nimmt er dann eine andere Perspektive ein und sagt, jetzt sollten wir mal eine Ewigkeitsperspektive reinbringen. Das ist das Einzige, was er gefunden hat. All das macht nur Sinn, wenn man die Ewigkeit vor Augen hat. Und dann sagt er, wir kennen den Vers, das ist schon recht ein bekannter Vers, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Also er kommt wirklich zum Schluss, das ist eigentlich in uns innen. Wir haben die Sehnsucht nach Ewigkeit. Wir haben die Sehnsucht nach mehr als das, was die Welt zu bieten hat. Er sagt, Gott steht über allem. Was wollen wir Menschen eigentlich schon verstehen? Und da geht es um Prediger 3, vielleicht kennst die Verse, wo er sagt, es gibt eine Zeit für alles im Leben. Zeit zum geboren werden, Zeit zum sterben, Zeit zum lachen, Zeit zum grennen und. Und sein Fazit ist, aber nicht wir haben die Zeit unter Kontrolle. Also nicht wir entscheiden, wenn die Zeiten kommen, sondern Gott hat die schon vorausgesetzt. Und dann sagt er, das Leben ist kurz, also genießen wir noch die einzelnen Momente. Das Leben ohne Gott ist wertlos. Wir sollen also Gott mit Ehrfurcht begegnen und seine Gebote einhalten. Und wie er eigentlich schon vorher erwähnt hat, wir werden alle mal sterben und vor einem Gott stehen, der all unsere Werke kennt, der das Gute und das Böse gesehen hat, was wir in diesem Leben gemacht haben und uns auch dementsprechend wird richten. Prediger 12, Vers 6 bis 8, ist dann seine letzten Gedanken. Ja, denk an deinen Schöpfer, ehe das Leben zu Ende geht. So wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerspringt, so wie ein Krug bei der Quelle zerbricht oder das Schöpfrad in den Brunnen fällt und zerschellt. Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, als er genommen wurde. Und der Lebensgeist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Ja, alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Alles ist vergebliche Mühe. Johnny, kannst du mir schnell helfen? Jetzt, das, was wir... das hat eigentlich gar kein Wasser drin sein. So. Das, was der Salomo schlussendlich jetzt in diesem Prediger erzählt, ist, hey, wenn das Glas jetzt sein Leben ist, oder? Er sagt, hey, ich habe es versucht zu füllen, und zu füllen mit allem Möglichen. Und es hat mich nur leer zurückgelassen. Das ist ja die Perspektive, die er hat, oder? So die, von dieser Sicht, wie er so schreibt, es hat mir alles leer zurückgelassen. Und seine Schlussfolgerung ist dann, es gibt nur eins, was mich erfüllt. Und es ist Gott. Das ist mit ihm unterwegs sein, das ist seine Gebote einzuhalten, das ist ihn zu fürchten. Und das ist ja seine Schlussfolgerung, oder? Dass die Ewigkeitsperspektive macht Sinn. Und ich finde, das Buch Prediger ist so ein wertvolles Buch und es bringt so schöne Gedanken und es ist ja alles wahr. Aber ich denke, dass es eigentlich noch mehr gibt, was Salomo damals noch nicht gewusst hat. Weil Jesus ist ja später gekommen und hat gesagt, hey, ich gebe euch das ewige Leben, aber ich gebe es euch im Überfluss. Und das ist das, was mir persönlich jetzt in diesem Buch fehlt. Yep. Genau. Das Leben im Überfluss. Und ich glaube, das ist genau eine Perspektive, die Salomo gefällt hat. Weil Salomo hat ja im Alten Bund gelebt, er hat noch vor Jesus gelebt und eigentlich gar nicht, also alle haben ja auf den Messias gewartet, gell? Das ganze Alte Testament deutet ja nochmal auf Jesus hin. Aber niemand hat wirklich gewusst, was kommt und was wir erwarten dürfen. Und das sind die zwei Punkte, die ich dir heute mitgeben möchte, wenn es um diese Ewigkeitsperspektive geht. Und zwar, erstens, wir leben vom vollbrachten Werk vom Kreuz. Das ist eine Perspektive, die Salomo nicht hatte. Und zweitens, wir leben in der Beziehung mit Gott. Zu dem werde ich auch noch zurückkommen. Zum ersten Punkt ist, eben, wie kann man im Überfluss leben? Das Ding ist, der Salomo, also alle Themen, die der Salomo erwähnt hat, alle Fragen, die er hatte, sind am Kreuz, also haben am Kreuz eine Antwort gefunden. Alles. Jesus kommt und sagt, hey, ich gebe dir das ewige Leben. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Er ist gekommen, um ein anderes Königreich zu bringen, wo der Salomo keinen Zugang hatte zu dem. Er ist gekommen und hat uns eine Welt gezeigt, die so viel grösser ist als unsere. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Soll. Gehen wir durchs Leben im Wissen, hey, ich kann die Welt geniessen. Ich darf Geld haben. Ich darf das und das haben, solange ich das andere Königreich aus Ziel habe. Ich bin nämlich in einem anderen Königreich, wo ich mit Gott zusammen am Bauen bin. Und das ist ganz ein anderer Ansatz. Und Jesus hat so viel mehr gebracht, als der Salomo, glaube ich, jemals hätte ich können verstehen. Er hat am Kreuz alles vollbracht, damit wir in der Freiheit laufen können. Und ich glaube, das ist das, was mir persönlich, für die den Prediger noch nie gelesen haben, bitte lesen das. Und vielleicht habt ihr eine andere Sicht und es ist okay, aber meine Meinung ist, wenn ich das lese, oder meine Interpretation davon ist, mehr ein Mann, der keine Hoffnung hat, weil er die Hoffnung noch nicht kennt hat. Und Hoffnung ist eine Person. Und wir kennen diese Person. Hey, ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich bin, letzte Woche ist eine Kollegin zu mir gekommen, jemand, den ich sehr gerne habe, ist zu mir gekommen und dann haben wir ein bisschen austauscht und ein bisschen geredet. Gell, bin ich ein Jahr weg gewesen, da gibt es noch einiges zu erzählen. Und irgendwann im Verlauf des Gesprächs fand sie mir ein bisschen erzählen, was bei ihr alles nicht gut läuft. Und es ist viel. Es ist mir wirklich wert, es ist viel in der Familie, wo nicht gut ist, sei es physisch, seelisch, psychisch, Beziehungen. Und dann lasse ich zu und so nach ein paar Minuten merke ich, ach, irgendwie stimmt da etwas nicht. Und dann habe ich sie unterbrochen und gesagt, du, jetzt hast du mir ein paar Minuten lang alles erzählt, was schief läuft, aber eine Frage habe ich. Wenn jetzt Jesus physisch in das Zimmer reinlaufen würde, also in unser Haus reinlaufen und er würde alles sehen, alles, was du mir jetzt gerade erzählt hast, was würde er machen? Und ohne Zögern sagt sie, er würde uns alle freisprechen. Und es hat mich so berührt, weil das ist es. Das ist es. Wir haben Jesus. Und wir wissen, dass er eine andere Realität hat. Wir wissen, dass er die Antwort ist auf alles, was wir uns jemals fragen könnten. Zu meinem zweiten Punkt. Das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Sorry, ich habe Ben gesagt, sie kann aufkommen, aber ich glaube, es war fast ein bisschen zu früh. Aber du kannst gerne im Hintergrund spielen, das ist immer gut. Danke, Nadi. Mein Fehler. Yes, come on, Nadi. So gut. Mega schön, dich wieder da zu haben heute. Der zweite Punkt, das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Wie ich vorher gesagt habe, das hat Salomo nicht gehabt. Er war jemand, der gewusst hat, wie es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Aber am Ende von seinem Leben war er nicht mehr mit Gott unterwegs. Er war nicht mehr in dieser Beziehung. Und das ist das, was ich so krass finde, wenn du den Prediger liest, er erwähnt Gott immer wieder. Er erwähnt ja Gott. Er erwähnt, dass das Leben nur Sinn macht, wenn wir mit Gott unterwegs sind und ihn ehren und fürchten und seine Gebote einhalten. Aber es ist mehr, als würde er von Gott reden, aber nicht wahrnehmen, dass Gott im Raum steht. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass wir als Christen manchmal den gleichen Fehler machen können. Wir wissen, wer Gott ist, wir glauben an Gott, aber manchmal gehen wir durch das Leben, als wäre er nicht um. Als wäre er nicht da, nicht aus einer Beziehung raus. Und es ist mir auch schon oftmals aufgefallen, wenn ich mit den Leuten über Beziehung mit Gott rede, kann es oftmals wie falsch verstanden werden oder den Druck auslösen und die Leute denken, ja, ich sollte mehr Bibel lesen. Ja, ich sollte mehr stille Zeit haben. Ja, letzten Sonntag kann ich eben nicht in die Kirche kommen. Nein, ich rede nicht von all dem. Das ist alles gut. Mach's. Ich rede nicht von all dem. Ich rede von einer Beziehung mit einer Person. Weil Gott ist eine Person. Und es fängt damit an, dass wir uns bewusst sind, dass er da ist. Er ist heute Morgen da. Er ist da, wenn du rausläufst. Er ist da, wenn du gehst arbeiten, wenn du in die Schule gehst, wenn du mit den Kindern unterwegs bist. Er ist da, wartet aber stets darauf, dass wir ihn noch in eine Situation einladen. Dass er Herr sein darf, von unseren Gedanken zum Beispiel, das ist auch so etwas. Oftmals denken, ja Jesus, du hast mein Herz. Okay, aber hat er auch deine Gedanken? Darf er auch da dabei sein? Oder sind wir wie der Salomo, wo wir da unsere eigenen Gedanken machen und dann sagen, aber Gott ist gut. Und da habt ihr ein Beispiel, ich habe ein Bild mitgebracht von der Fußwäsche von meiner Hochzeit vor einem Jahr. Hey, genau heute vor einem Jahr hat Johnny und ich geheiratet. Und etwas, was wir gewusst haben, also, ihr habt es ja alle mitbekommen, gell? Wegen Corona haben wir die ganze grosse Hochzeit abgesagt und ein Zeug, aber wir haben wirklich eine mega schöne Hochzeit im Tessin dürfen haben. Und etwas, was wir eigentlich von Anfang an gewusst haben, ist, dass wir eine Fußwäsche haben wollen. Und das war für uns wirklich der wichtigste und der heiligste Teil von der ganzen Zeremonie. Und vielleicht kennst du die Story aus der Bibel, wo Jesus die Füße von seinen Jüngern wäscht, kurz bevor er gekreuzigt wird. Und auch kurz bevor all seine Jünger ihn verlassen und verlügen und betrügen. Jesus hat ja genau gewusst, was kommt. Und doch ist es sich nicht schade, auf die Knie zu gehen und die Füße von seinen Jüngern zu waschen. Und warum zeige ich dir das? Weil letztes Jahr, als Johnny und ich in Kalifornien waren, haben wir ja, der glaube ich fast nicht, aber wir hatten Streit, was ja manchmal vorkommt. Und die Auseinandersetzung hat sich wirklich über etwa 3 Wochen gezogen. Also es ist, wir hatten das eine Thema, wo wir einfach keine Lösung gefunden haben. Und dann haben wir probiert darüber zu reden. Und dann haben wir gemerkt, okay, es geht nicht, wir müssen wieder auf die Seite, alles gut, oder probieren wir es wieder. Und jedes Mal, als das Thema wieder aufgekommen ist, haben wir gemerkt, wir haben keinen Frieden, wir bringen es einfach nicht her. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, nach ein paar Wochen bist du einfach ein bisschen müde und frustriert und enttäuscht und verletzt und denkst, hey, also da, was wird es da noch für eine Lösung geben, wenn man kommuniziert und man findet doch noch keine Lösung, was machst du denn, weißt? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ah, ich könnte ja mal Gott fragen. Oder eben die Beziehung, ich könnte ja mal Gott fragen, was er eigentlich dazu zu sagen hat. Und dann habe ich Gott gefragt, hey Gott, was mache ich? Ich meine, ich bin ja im Recht und der Johnny checkt nein, aber wirklich, was mache ich? Und er sagt mir, hey Orbal, weißt du noch, warum du mir gesagt hast, warum du so heiraten willst? Und dann wusste ich, was er meint. Ja, ich habe gesagt, ich mache es zu deiner Ehre. Ich will eine Ehe haben, die dich ehrt. Und dann sagt er mir, also mach es. Und gerade in dem Moment kommt mir das Bild in Sinn. Und ich denke, das ist nicht jetzt. Ich habe jetzt wirklich nicht mega Lust, auf die Knie zu gehen, um Johnny seine Füße zu waschen. Weil im Moment nervt er mich. Und ich habe nicht so Freude. Und das ist wirklich das Letzte, was ich machen wollte. Aber gell, nach ein paar Wochen merkst du, hast alles Mögliche probiert und findest keine Lösung. Also why not, oder? Gut. Jetzt sind wir ins Wohnzimmer, haben Johnny gesehen, er soll doch bei dir sitzen und Socken abziehen. Und ich bin Wasser geholt. Und immer noch genervt. Immer noch gedacht, ach, ich glaube nicht, dass ich das jetzt mache. Und habe seine Füße gewaschen. Und in dem Moment ist wie eine Schwere, einfach geliftet, ist weg gewesen. So das ganze, die ganze Verwirrung, die ganze Wut, die ganze Frustration, einfach das ganze, hey, aber ich habe doch recht. Und es ist einfach alles weg. So, es ist auch weg gewesen. Warum? Weil Gott eine andere Realität hat als wir. Es gibt Momente, wo wir einfach nicht wissen, wie weiter. Und wenn wir in einer Beziehung sind mit Gott und Gott können einladen, dann wird er uns den Weg zeigen. Und manchmal macht es jetzt auch Sinn, oder du hast das Gefühl, es macht keinen Sinn, oder hast nicht unbedingt Lust drauf. Aber ich merke, mein Leben macht erst Sinn, wenn ich in einer Beziehung mit Gott bin. Meine Ehe macht nur Sinn, wenn ich in einer Beziehung bin mit Gott, weil sonst bringe ich das nicht her. Und das ist ja das, was Jesus gemacht hat. Er ist gekommen, um uns ein anderes Königreich zu zeigen. Ein Königreich, das nicht von dieser Welt ist. Und er ist gekommen, um die Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Und wir dürfen in dem hineinlaufen, wo der Salomo, wo der Prediger geschrieben hat, nicht gekannt hat. Ich habe, sorry, noch zum Bild, das vorher, das Bild vom Nebel, das ich ja am Anfang gezeigt habe, das ist ja das Wort, das hebräische Wort Hebel, das ja immer wieder gebraucht wird. Und das ist das, was meine persönliche Überzeugung ist, dass Jesus uns in dem hinein begegnet. Manchmal scheint es kompliziert oder manchmal ist es kompliziert. Manchmal weiss man nicht, wie weiter, aber das ist genau das, was Jesus macht. Er begegnet uns in dem Sinne und bringt uns ins Licht. Er bringt uns in eine Realität, wo wir selber gar nicht Zugang hätten, wenn nicht durch ihn. Und je tiefer die Beziehung mit Gott, umso klarer wird es. Umso klarer sehe ich mein Leben, umso klarer sehe ich, wo ich durch will, umso klarer sehe ich, warum ich mache, was ich mache. Yes, genau. Nadi, danke, dass du die ganze Zeit da bist. Ich finde es super. Nadi wird jetzt ein bisschen spielen für uns. Und ich habe zwei Fragen mitgebracht, die ich dir möchte mitgeben möchte, wo du jetzt ein bisschen in einer stillen Zeit kannst gehen und die zwei Fragen mit Gott anschauen kannst. Das erste ist, auf welcher Seite vom Kreuz lebst du? Und damit meine ich, bist du auf der Seite, wo du noch auf Hoffnung wartest, wo du noch auf eine Rettung wartest? Oder bist du dir bewusst, dass der Retter schon da ist und dass du eigentlich in der Fülle in diesem neuen Bund kannst leben kannst? Wo in deinem Leben merkst du, oh, da ist keine Hoffnung mehr? Da habe ich Jesus, da habe ich das Werk von Jesus noch nicht angenommen. Und meine zweite Frage ist, bist du mit Jesus unterwegs? Ganz einfach, bist du mit Jesus unterwegs in deinem Alltag, in allem, was du machst? Oder haltest du ihn wirklich in gewissen Bereich auf Abstand? Und in welchem Bereich in deinem Leben hast du das Gefühl, dass Jesus entweder noch nicht oder nicht mehr auf dem Thron sitzt? Ich möchte dich wirklich ermutigen, jetzt in dieser Stelle Zeit, das wirklich mit Gott anzuschauen. Und hey Johnny, würdest du noch für uns beten? Zum Abschluss.
Yes, nimm einfach durch deine Augen zu und nimm einfach die Minute Zeit, es wird auch hinterher gespielt und frag dir die zwei Sachen. Du kannst wirklich, du bist mir in Dialog mit dem Heiligen Geist. Du kannst ihn ganz klar auch Sachen fragen. Herr, wo sind die Bereiche in meinem Leben, die dir nicht hergegeben sind? Oder du kannst ihn auch fragen, Herr, wo brauche ich die Erneuerung in meinem Denken? Wo habe ich irgendwie eine falsche Mentalität, wie der Salomo, der eigentlich zu einem Messias hingeschaut hat? Oder bist du in der Perspektive, wo du vom Messias, vom Kreuz aus lebst? Du kannst einfach kurze Zeit nehmen und einfach mit dem kommunizieren.